Es ist schön, wenn man aus erster Hand informiert wird. So wie heute Abend auch. Ich denke, wir haben heute alle einige Schweißtropfen vergossen. Bei welcher Tätigkeit oder Nichttätigkeit auch immer. Und jetzt haben wir den Vorzug, dass wir doch einigermaßen gekühlt und vor allen Dingen ruhig sitzen können und abkühlen können, aber wir haben noch einen ganz anderen Vorzug. Wir dürfen auf das Wort unseres Vaters hoffen, erwarten, und Albrecht Schwarz wird es uns mitteilen. Wir danken ihm, Doris und auch den beiden anderen ganz herzlich für das Kommen. Heute und morgen dürfen wir ja unter dem Wort sein, unter Gottes Wort sein. Hab vielen Dank für das Kommen. Und wir wollen mit einem Gebet beginnen. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du die vier bewahrt hast auf dem Weg hierher, dass du ihnen schöne Tage geschenkt hast und schenkst. Hab du Dank, dass du viele bereit machst, trotz aller Mühe am Wort hier zu dienen, dein Wort auszuteilen. Vater, hab Dank für diese kleine Gemeinde, die du geschenkt hast, dass wir ein Wort hinaustragen dürfen, offen sagen dürfen, dass nicht jeder so sieht aus deinem Wort. Vater, hab du Dank für jeden Einzelnen, der dazugehört, dass wir uns gegenseitig auferbauen dürfen, korrigieren dürfen, Gemeinschaft haben dürfen miteinander und vor allen Dingen mit dir. Vater, und so danken wir dir auch für diesen Abend, für diese Stunde, die du schenkst. Wir dürfen dich bitten, dass du uns ruhig machst, dass wir Abstand nehmen von diesem Tag und der vergangenen Woche, uns ausrichten dürfen in Ruhe und Stille auf dein Wort. Schenk du Albrecht die rechten Worte und Freudigkeit zum Dienst und uns ein ganz offenes Herz, das wir hören und bewahren können. Vater, und wenn wir gerade in dieser Zeit auch immer wieder daran erinnert werden, an die vielen Probleme und Gefahren, die uns täglich vor Augen geführt werden, jetzt gerade durch das Treffen in den nächsten Tagen, so wissen wir aus deinem Wort, dass die Ratlosigkeit zunehmen wird, dass die Bosheit zunehmen wird. Und wir spüren es manchmal auch im Alltag. Und da wollen wir nicht erschrecken, sondern umso getroster auf dich zu blicken. Dein Wort erfüllt sich. Du bist ein Gott, der uns es vorhergesagt hat, und was du planst, das geschieht. Vater, und auch wenn wir heute Abend hineinschauen dürfen in die Rede des Hiob und in das Geschehen, in das Erleben von Hiob, so dürfen wir vieles daraus mitnehmen, lernen, uns aneignen und uns prägen lassen dadurch. Gerade dann, wenn wir manchen Weg nicht verstehen und nur schwer annehmen können. Und so danken wir dir für diesen Abend, für dein Wort. Amen.
Amen.
Wir wollen als erstes aus dem Lied 761 singen. 761. Heute liegt ein Text aus Hiob 42 zugrunde, die Verse 1 bis 8. Hiob 42, die Verse 1 bis 8. Und das Thema heute Abend, was der Herr wohl als nicht geziemend von ihm geredet betrachtete. Das kommt im Text vor. Hiob 42, 1 bis 8. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Jetzt kommt eine wörtliche Rede. Wer verfinstert da den Ratschluss mit den Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist ein Brand über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie der Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und dürfen wir Albrecht bitten.
Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass wir wieder in eurer Mitte sein dürfen und dass wir jetzt zusammen auf das Wort Gottes hören dürfen. Danke, Hans, für die Einleitung und Hinführung, auch im Gebet. Wir wollen über Dinge nachdenken, die wir, wenn wir die Reden der Freunde durchlesen, den Eindruck gewinnen, dass das Dinge sind, die wohl Gott gemeint hat, als er zu dem Eliphas gesprochen hat, in dem eben verlesenen Vers, dass Gott sagt, ihr habt nicht geziemend von mir geredet oder nicht recht von mir geredet, also nicht so, wie es aus Gottes Sicht hätte beurteilt werden müssen, die ganze Geschichte. Ja, so hatten sie nicht geredet und es war eine Verfehlung, zu der dann ein Opfer notwendig war. Also müssen wir sagen, dass der Herr das als Sünde betrachtet hat, was da über ihn geredet wurde, was nicht gestimmt hat. Und das ist eigenartig und wir wollen einfach mal hören, was wohl an den Reden nicht geziemend war. Gemeint hat der Herr natürlich nicht alle Reden, die wir als Protokoll sozusagen im Buch Hiob vorfinden. Denn der Herr hat ja auch nicht gesagt, ihr habt nur Mist geredet, ja? Nur alles verkehrt, sondern ihr habt nicht geziemend von mir geredet. Und jetzt müssen wir gucken, was war denn nun wohl nicht geziemend? Dazu müssen wir die ganzen Reden dieser Männer konsultieren. Das können wir natürlich jetzt nicht im Detail machen, sondern wir wollen jeweils ein paar Verse rausnehmen, in denen die Sätze drinstehen, die wohl nicht geziemend waren. Interessant ist, dass Elihu nicht direkt angesprochen zu sein scheint. Denn Gott hatte nur von Eliphas und seinen beiden Freunden geredet. Ja, der Elihu war offensichtlich direkt ausgenommen. Das muss man dann an seinen Aussagen sehen, ob er sich grundsätzlich von denen unterschieden hat, die die anderen Freunde gesprochen haben. Er war auf jeden Fall ein Freund der drei, Eliphas, Bildad und Zophar. Elihu hatte sich aber wegen seiner Jugend, weil er deutlich jünger war als die anderen, aus Höflichkeit den Älteren gegenüber zurückgehalten. Erst als die anderen aufgegeben haben, gewissermaßen, begann er mit seiner Stellungnahme. Er brannte im Zorn über seine Freunde und über Hiob. Wobei wir natürlich aufpassen müssen, Zorn ist nicht notwendigerweise immer nur negativ zu sehen, sondern es ist ein Erregungszustand. Der Herr Jesus hat auch mit Zorn auf seine Synagogenhörer geblickt, aber mit betrübtem Herzen wegen ihres Unglaubens. In dem Fall war das offensichtlich die richtige Form des Zorns. Und die dürfen wir durchaus auch üben. Ja? Der Elihu hatte erkannt, dass die drei Älteren keine Antwort fanden und dass sie den Hiob einfach verdammten. Allerdings gibt er dann auch selber einige schwierige Sätze zu Protokoll, die befremdlich klingen. Es wird uns jedenfalls nicht gesagt, wie der Herr zu seinen Aussagen Stellung genommen hat. Und darum wollen wir auch nicht spekulieren. Da könnten wir nämlich schnell in die Gefahr kommen, Dinge in der Schrift anders zu sehen, wie sie drinstehen, oder etwas hineinzutragen, was da nicht steht. Die Freunde Eliphas, Bildad, Zophar und auch Eliho, die saßen, bevor sie anfingen mit Reden, 7 Tage und 7 Nächte wortlos an dem Krankenbett des Hiob. Und das ist schon etwas, was unsere Achtung abringt, wenn wir da dran denken. Wenn wir einen 2-stündigen Krankenbesuch machen, da sind wir manchmal ja schon an den Grenzen unserer Kräfte, je nachdem, wer da liegt. Ja. Wenn die 7 Tage und 7 Nächte aushalten, dann ist das ein Mitgefühl, das können wir schwerlich beschreiben, das die Freunde hatten. Wir lesen dazu mal Kapitel 2, 12 und 13. Und sie hoben ihre Augen von Ferne und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie zerrissen ein jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Ja, das, wenn man sich das versucht, bildlich vorzustellen, das kann man schier nicht. Dann allerdings, nachdem Hiob in Kapitel 3 angefangen hatte zu reden, antworteten sie alle und gaben aus ihrer Erfahrung Kommentare ab. Wir halten fest, dass sie gottesfürchtige und ohne Zweifel sehr weise Männer waren, alle miteinander. Und wenn man den allgemeinen Fall betrachtet, dann haben sie auf keinen Fall alles verkehrt gesprochen und etwa wertlose Aussagen gemacht. Nur wenn eben die Situation, die hinter dem Geschehen stand, die wir ja schon betrachtet haben, eben der Einfluss der unsichtbaren Welt, wenn man das hinzunimmt, ja, dann werden manche Aussagen einfach falsch. Und deshalb hat Gott sie nachher auch entsprechend beurteilt. Im Gegenteil finden wir, wenn wir jetzt die Reden mal aus dem Zusammenhang herausnehmen, das darf man ja durchaus mal tun, ja, was haben die Leute denn ausgesagt? Dann wird man feststellen, dass das sehr viel Einblick in Zusammenhänge der Natur, des Geschehens, des Weltgeschehens damals und auch in die Gedanken Gottes drin enthalten sind. Ja. Nur wenn sie falsch angewandt werden, dann wird es eben verkehrt. Und darum geht es jetzt heute Abend. Und dann wollen wir von vornherein festhalten, die sichtbare Erfahrung, die löst eben nicht alle Rätsel. Und schon gar nicht dann, wenn im Einzelfall wie bei Hiob ganz andere für uns nur über eine Offenbarung Gottes erkennbare Verhältnisse vorliegen. Und deshalb haben wir ja zum Be- zu dem Einstieg, zum Verständnis des Buches, die ersten beiden Kapitel bekommen. Die hatte der Hiob ja zumindest vor seiner Erfahrung nicht. Was bei Hiob wie ein Gericht über böse Taten aussah, war inszeniert um Satans Willen, um ihn und die im Finstern Wirkenden zum Schweigen zu bringen und zu beweisen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Gott um seiner selbst willen, um seiner heiligen und erhabenen Person willen, lieben und nachfolgen. Und nicht deshalb, weil er ihnen Reichtum und dieses oder anderes Angenehme in diesem Kosmos zukommen lässt. Das war ja der Hauptvorwurf Satans. Klar, du hast ihn erstens eingezäunt und er war reich. Und diese beiden Dinge, logisch, dass man dann versucht, mit dem, der sowas gibt, einigermaßen in Einklang zu legen. Das war eigentlich, so mit meinen Worten, das, was der Satan vorgeworfen hatte. Der Herr aber hat jetzt, um zu erreichen, was der David in Psalm 8 schreibt, diese Situation geschaffen. Dort lesen wir in Vers 2, manchen Übersetzungen ist der Vers 3, Psalm 8, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Für zum Schweigen bringen steht hier das Wort für Sabbat. Also zum Schweigen bringen, da steckt das Wort Sabbat drin und das Sabbat heißt ja aufhören eigentlich. Aufhören, zur Ruhe kommen. Der Feind und der Rachgierige sollen also dazu gebracht werden, dass sie nicht mehr Feind und nicht mehr rachgierig sind. Ja, sie sollen mit diesen negativen Eigenschaften zu Ende kommen. Ja, und Gott als den Gott, der er ist, anerkennen. Und das Ziel ist ja auch das Ziel der Leiden des Christus, die seine Glieder mitleiden. Nicht das, was er für die Erlösung gelitten hat, sondern das, was jetzt als Maß an Leiden für den Leib des Christus von Gott zuvor erkannt wurde und festgelegt wurde. Denn dass wir leiden, ist nicht Option, sondern das gehört dazu, dass wir sein Eigentum sind. Hat Paulus an vielen Stellen so gesagt, das möchte ich jetzt nicht herleiten, das ist euch ja auch klar. Es sollen die Feinde Gottes beschämt werden durch die, die er für sich selber auserwählt hat. Das ist ein Punkt, wozu er uns auserwählt hat. Und es gilt für die Betrachtung, ja, manchmal sogar oder sehr oft unserer eigenen Lebensführung und vielmehr die der anderen Geschwister und auch derer, die dem Glauben noch fern sind, dass wir darauf achten, was Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5 sagt. So urteilet oder richtet, beurteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. Welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird und dann wird drittens einem jeden sein Lob werden von Gott. Ja, und das bedeutet, dass vieles, was wir negativ beurteilen, wenn wir uns auf das zurückziehen, was wir sehen und hören, dann kommen wir zu einem negativen Urteil. Egal, ob das jetzt uns selber betrifft oder andere. Und ein Teil davon wird offensichtlich dann von Gott in ein Lob verwandelt. Ja? Weil der Paulus sagt jetzt nicht nur, spricht er da nicht, indem er sagt, ja gut, 60% ist dann schlecht, ja, und 40% ist Lob. Das wird mir eher akzeptieren. Aber über die Aussage kann man schon stolpern. Ja? Wenn Gott also Dinge beurteilt, wo er sagt, lasst mal da die Finger davon oder seid zumindest extrem vorsichtig. Weil wenn man alles sieht, dann kommt plötzlich etwas raus, was ihr gar nicht erwartet in der Situation, in der ihr gerade seid. Möge der Herr, möchte jetzt sagen mal mich zuerst, ja, und die anderen, die es hören, an dieses Wort erinnern, bevor wir irgend was wir sehen oder hören, zu beurteilen, beginnen. Das geht ja da drin los. Ja? Bevor wir was sagen, entscheide ich, was ich sage. Und die Entscheidung da drin, die muss quasi, dieser Entscheidung muss dieses Wort vorgeschaltet werden. Ja? Den Gedanken darüber. Jetzt gehen wir einfach an den Kapiteln entlang, die betroffen sind, und greifen einige Verse heraus. Die ersten Verse, die ich lesen möchte, stehen in Kapitel 4, 1 bis 9. Ich lasse jetzt die erste Rede Hiobs weg, weil es ja uns darum geht, was die Freunde wohl verkehrt beurteilt haben. Und sie nehmen ja Stellung zu dem Leiden Hiobs und sagen aus ihrer Erfahrung, aus dem, was die Alten ihnen gesagt haben, das, was sie selber erfahren haben, damit gehen sie in die Beurteilung. Nachdem sie 7 Tage kein Wort herausgebracht haben, wegen der Schmerzen ihres Freundes. Das wollen wir auch immer wieder im Hinterkopf halten. Also Hiob 4, 1 bis 9. Und Eliphas, der Themaniter, antwortete und sprach: Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verprießen. Doch die Worte zurückzuhalten, wer vermöchte es? Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Durch den Odem Gottes kommen sie um. Und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Also hier der Satz, gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden. Jetzt in Kapitel 5 geht die Rede Hiobs, Eliphas weiter und da möchte ich noch die Verse 17 bis 27 lesen. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz unverbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Ist das nicht eine allgemeingültige Aussage Gottes? Ja? Dass er zunächst uns unter Druck bringt, damit wir zur Besinnung kommen und dann heil werden. Aber wenn ich jetzt das auf die Situation Hiobs anwende, dann wird es genau verkehrt rum. Ja? Ihr seht, dass das denn Richtiges genau verkehrt sein kann. Denn er bereitet Schmerzen, verbindet, er zerschlägt und seine Hände heilen. Vers 19, in 6 Drangsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Unheil antasten. In Hungersnot erlöst er dich von dem Tod und im Kriege von der Gewalt des Schwertes. Vor der Zunge Geißel wirst du geborgen sein. Und du wirst dich nicht fürchten vor der Verwüstung, wenn sie kommt. Der Verwüstung und des Hungers wirst du lachen, und vor dem Getier der Erde wirst du dich nicht fürchten. Denn dein Bund wird mit den Steinen des Feldes sein, und das Getier des Feldes wird Frieden mit dir haben. Und du wirst erfahren, dass dein Zelt in Frieden ist, und überschaust du deine Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Und du wirst erfahren, dass deine Nachkommenschaft zahlreich sein wird und deine Sprösslinge gleich dem Kraut der Erde. Du wirst in Rüstigkeit in dein Grab kommen oder in das Grab kommen, wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Siehe, dieses, wir haben es erforscht, so ist es. Höre es und du merke es dir. Harte Rede, ja. Und da möchte ich jetzt sagen, wenn man darüber nachdenkt, dann kann ich sagen, so kann es nicht sein in Bezug auf Hiob. Da er ja von Gottes Seite völlig grundlos in dieses wie ein Gericht über böse Taten aussehendes Geschehen hineingekommen ist. Ja? Hier wird auch suggeriert, dass ein frommes Leben automatisch zu einem problemlosen Leben führt. Das ist die Aussage von dem zweiten Teil der Rede, aus der ich zitiert habe. Der erste Teil, da geht es ja einfach darum, wer ist als Unschuldiger umgekommen. Das heißt im Rückschluss, du hast dir was, eine Schuld eingebrockt und deshalb hat Gott jetzt Strafe auf dich gelegt. Ja, das ist die Argumentation. Und hinterher sagen sie, das ist unsere Erfahrung. Ja, das, was wir bisher erlebt haben, da ist es so, also muss es bei dir auch so sein. Also, wenn ich gerecht lebe, dann muss Gott gewissermaßen als Gegenleistung alle Nöte aus der Welt schaffen. Den Schluss könnte man jetzt aus dieser Rede ziehen. Und dann mache ich jeden Abend meine Beichte, ja, und spende dann noch für irgendwelchen gute Zwecke. Und dann ist Gott verpflichtet, dass es ab jetzt glatt läuft. Ja. So müssen wir das eigentlich aus dem Text entnehmen. Jetzt gibt es in Jeremia ein kostbares Wort, und zwar in Kapitel 17, das kennt ihr sicher alle, wobei dort die Verse 5 und 6 den Eliphas bestätigen, wenn es um den allgemeinen Fall geht. Ja? Wenn also tatsächlich Schuld vorliegt bei einem Menschen und aufgrund seiner Schuld er ins Gericht kommt. Die anderen Verse 7 und 8, die betreffen aber Menschen, die Gott für seine Sache auserwählt hat, wie etwa den Jeremia. Und sie kommen durchaus unter große Last, aber sie erleben auch Kräfte ihres Gottes, um darunter ausharren zu können in Freuden. Also Jeremia 17, 5 und 6. So spricht Yahweh: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Yahweh weicht. Und er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Also könnte man sagen, naja, diese Stelle bestätigt ja, was der Eliphas dem Hiob vorgehalten hat. Und sogar aus Gottes Mund. Wenn wir aber weiterlesen, dann steht im Vers 7 und 8, gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh vertraut und dessen Vertrauen Yahweh ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Also kommt er durchaus in die Hitze rein. Weil Hitze bedeutet ja Druck. Können wir ja heute sehen, ja, wir schwitzen alle. Und es ist gut, wenn wir nur schwitzen dabei. Wenn aber jemand einen Kreislaufkollaps kriegt wegen der Hitze, dann sieht es ganz anders aus. Und jetzt geht es weiter. Und an dürren Örtern, gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh vertraut und dessen Vertrauen Yahweh ist. Vers 8. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Also erlebt er auch Dürre. Das erlebt doch jeder von uns auch, oder? Also kann man doch da nicht den Schluss draus ziehen, wenn ich Dürre erlebe oder wenn ich Hitze erlebe, dann muss ich irgendwas verbrochen haben. Also schnell das in Ordnung bringen und dann wird alles wieder gut. Das ist die Philosophie von diesem Eliphas und auch von den anderen Freunden. Und so geht es eben nicht. Das Interessante ist, dass da steht von diesem Mann und er hört nicht auf. Also weder in der Hitze noch in der Dürre Frucht zu tragen. Also auch wenn ich unter Druck gerate, ja, wenn Gott das macht, dann wirkt er selbst daraus Frucht. Beim Gesetzlosen ist es nicht so. Ja? In den Versen 5 und 6 steht es ja, der wird ernten, was er gesät hat. Wenn aber der Druck und das Leiden von meinem Herrn kommt, ja, dann darf ich auch in der Hitze unbekümmert sein und im Jahr der Dürre auch und darf sogar noch Frucht tragen, wenn es an Wasser mangelt, ja, um bei dem Bild von dem Baum zu bleiben. Der Jesus schon in Niedrigkeit erklärt denen, die an ihn glaubten, Johannes 16, 33, kennt ihr auch alle auswendig, dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In dem Kosmos habt ihr Druck, heißt eigentlich, oder Drangsal, aber seid gutes Mutes, ich habe den Kosmos überwunden. Der Herr Jesus hat ihr nicht gesagt, ihr habt Druck, weil ihr halt noch in Sünden lebt. Ja? Sondern er hat gesagt, in dem Kosmos habt ihr Druck, ihr, die ihr mir gehört, ihr, die ihr meine Schafe seid. Er spricht ja hier zunächst einmal zu seinem Volk, Israel, ja, aber das gilt im Grunde, weil es hier als Allgemeinaussage formuliert ist, auch für uns. Paulus schreibt den Glaubenden in Thessalonich, 1. Thessalonicher 3, Vers 3 und 4, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisset, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch wir, als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisset. Also Paulus wiederholt das praktisch zweimal. Wir sind dazu gesetzt, ja, ich habe es euch vorher gesagt und ihr wisst es auch, dass es so ist. Also kann ich nicht einfach jede Drangsal, die ein Mensch erlebt, darauf zurückführen, dass er irgendwas verbrochen hat. Ja, das geht nicht. Ja. Auch wenn das nach außen so aussieht. In Hiob 5, Vers 26 sagt ja der Eliphas noch, du wirst in Rüstigkeit in das Grab kommen, wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Finde ich eine sehr problematische Aussage. Die mag in vielen Fällen zutreffen, ja, dass ein Gotteskind in Frieden einschlafen darf. Ja, das hätten wir alle gerne. Aber wie jemand aus dem Leben geht, lässt nicht zwingend den Rückschluss zu, ob er ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat. Weder sogenanntes seliges Sterben noch starke anhaltende Kämpfe in den letzten Stunden des Lebens, ja, lassen den Rückschluss zu, ja, dass das, was er jetzt erlebt, die Frucht seines Gott erfüllten oder gottlosen Lebens wäre. Ja. Viele Gottlose sterben selig, viele Gotteskinder mitunter unsäglichen Kämpfen. Ja, warum denn? Ja, weil eben Dinge in der unsichtbaren Welt damit reinspielen, die uns Gott jetzt vorenthält zu wissen. Ja. Dass wir aber ein Beispiel haben, was alles kommt, ja, was alles kommen kann in mein Leben. Deshalb hat er uns 42 Kapitel im Buch Hiob gegeben, damit wir darüber eine Information haben. Gott ist souverän und er handelt nicht immer, ja, mit und nach unseren Sinnen fassbaren Prinzipien. Wir denken an den Tod Jesu am Kreuz, den Märtyrertod vieler seiner Kinder und so weiter. Im Psalm 73 haben wir ein Beispiel, wo der Asaf, der den Psalm geschrieben hat, an dem fast irre geworden ist, was er da erlebt hat. Ja, dem ging es ähnlich wie dem Hiob. Und dann geht es ein ganzes Stück, glaube ich, und erst im 17. Vers von seinem Psalm, da spricht er davon, dass er danach gedacht habe, was letzten Endes dann der Weg des Gesetzlosen ist, ja, von dem er sieht, dass er nur Wohlfahrt hat und dass ihm alles gelingt, dass er viele Kinder hat und. Hebräer 11, Vers 36 bis 40 könnte man hier auch lesen, das möchte ich aber jetzt nicht tun. Wir könnten verschiedene Namen noch nennen. Josia, ja, ein König, der gewaltige Reformen durchgeführt hat und er hat eigentlich ein klägliches Ende genommen. Ja, es war auch ein Ungehorsam beteiligt. Ja, aber wir können trotzdem jetzt über diesen Mann nicht den Stab brechen und sagen, naja, die Sünde hat jetzt alles, was er an Reformen gemacht hat in Israel, praktisch vernichtet. Und deshalb hat er müssen so enden. Geht nicht. Ja. Dann Jeremia, der nicht heiraten durfte zum Beispiel, der das Spottleder Zecher war, wie er in Kapitel 16 beschreibt, oder der Hesekiel Kapitel 24, der muss um der Darstellung Israels gegenüber willen, nimmt ihm Gott auf einen Schlag über Nacht seine Frau weg. Und er darf nicht einmal trauern in der Öffentlichkeit über dieses Geschehen. Müsst ihr mal nachlesen. Lauter solche Sachen. Jetzt wollen wir zum nächsten gehen, zum Bildad. Das war also der Eliphas. Bildad, Kapitel 8, Vers 4. Da sagt er: Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie ihrer Übertretung preis. Wir wissen ja, dass durch den ersten Anlauf Satans alle Kinder und die Frauen und so weiter, die ganzen Hausstände kaputt gegangen sind. Und der Bildad, der sagt jetzt, naja, natürlich sind die wegen ihrer Sünde in dieses Unglück gekommen. Ist natürlich fatal, ja. Und selbst wenn es zum Teil so gewesen wäre, dann können wir das nicht einfach so sagen. Ja, und der Bildad hat sich da einfach in seiner Aussage übernommen. Kapitel 8, Vers 5 bis 7, wenn wir weiterlesen, da kommt jetzt sein Rezept. Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und Wohlfahrt geben der Wohnung deiner Gerechtigkeit. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden. Ja, das ist auch so eine Theorie, die passt einfach nicht. Zumindest eben nicht immer. Und die Kinder Hiobs sind nicht um ihrer Sünde willen weggerafft worden, sondern weil es dazu gehört hat, was der Satan Gott vorgeworfen hat und Gott gesagt hat, gut, dann mach mal. Dann hat er eine Grenze gezogen und dann kam das raus, was bei dem ersten Anlauf passiert ist. Und unser Leben, das hängt eben nicht nur, wenn wir jetzt die zweite Aussage nehmen von Vers 5 bis 7, die hängt nicht nur von unserem Verhalten, Beten und Flehen ab, sondern was der Herr in seinem Plan für uns vorgesehen hat, was seinen Zielen dient und nicht eben auch meiner durchaus schriftgemäßen Vorstellungen. Wir sind nicht unseres eigenen Glückes Schmied. Das ist eine kurzsichtige kosmische Unweisheit, die eben zeigt, dass wir nicht zu Ende denken, wenn wir so schlussfolgern. Denn es gilt auch ein wiederum geschrieben hier, Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was irgendein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer in sein eigenes Fleisch hineinsät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer in den Geist hineinsät, wird von dem Geist äonisches Leben ernten. Ja, das scheint dem zu widersprechen, ja? Da kommt ja das auch raus. Aber trotzdem kann ich nicht aus dem Erleben, aus dem, was ich von anderen sehe, immer den Rückschluss ziehen, dass jemand jetzt irgendwas erntet, was er falsch gemacht hat. Ja, das sind so Punkte. Grundsätzlich gilt das Wort natürlich, aber es gilt eben nicht in jeder Situation, in die jemand hineingebracht wird. Wenn wir unser Sinnen und Trachten auf das Sichtbare richten, uns an irdisches Binden, dann werden wir auch in ungesunde Abhängigkeiten geraten, das ist klar. Ja. Genauso, wenn ich mich den Ordnungen des Geistes und den Ordnungen Gottes hingebe, dann wird auch daraus geistliche Frucht wachsen, auch klar. Ja. Aber ich darf daraus keine Gesetzmäßigkeit ableiten, in dem Sinne, wenn ich alles recht mache, ja, dann wird mir immer Gutes widerfahren. Das geht nicht. Ja. Und genauso wird natürlich Gott in seiner Gnade willen auch nicht jeden Fehler, den ich mache, sofort mit einem Blitz aus dem Himmel beantworten. Ja. Das macht er auch nicht. Sondern, ja, natürlich muss ich ernten, was ich sehe, aber daraus lässt er mich wieder was lernen. Ja? Und so muss man einfach in der Beurteilung vorsichtig sein. Und das ist das, was hinter dem ganzen Thema steckt, was wir beachten wollen. Kapitel 9, Vers 17 und 18 sagt zum Beispiel hier, er, also Gott, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache. Er erlaubt mir nicht, Gott Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeiten. Das heißt, dass Hiob tatsächlich ahnt, dass er unrechtmäßig leidet. Ja, der ahnt es. Er sagt, meine Wunden mehrt ohne Ursache. Hatte nicht Gott gesagt, dass Gott ihn ohne Ursache in die Hand Satans überliefert hat in Kapitel 2? Aber der Hiob wusste das natürlich nicht. Und die Freunde haben geschlossen, weil das so ist, dass er sozusagen in die Hände Gottes gefallen ist. Das ist ein Gericht, sagen sie, und deshalb musst du was verbrochen haben. Ja? Kapitel 9, Vers 24 sagt Hiob eine ganz interessante Aussage. Die Erde ist in die Hand des Gesetzlosen gegeben. Das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Den Eindruck haben wir besonders heute in der Politik. Wenn es nun nicht so ist, oder wenn er es nun nicht ist, wer anders? Welch eine Erkenntnis, denn der Satan ist der Gesetzlose. Und der letzte Satz in dem Vers ist auch eine Vorahnung dessen, was Gott seinem treuen Knecht erst nachher an den Zusammenhängen geoffenbart hatte. Nach seinem Leiden. Ein weiterer Hinweis in derselben Richtung ist auch Kapitel 19, 28, 29. Wenn ihr saget, wie wollen wir ihn verfolgen und dass die Wurzel der Sache in mir sich befinde, so fürchtet euch vor dem Schwert, denn das Schwert ist der Grimm über die Missetaten. Auf das ihr wisset, dass ein Gericht ist. Also hat doch der Hiob trotz seines Leidens, trotzdem er nicht exakt wusste, was da dahinter war, hat er doch geahnt, dass Gott ihn nicht deshalb in diese Situation gebracht hat, weil er was verbrochen hat, sondern weil da jemand anders mitspielt. Ja? Und genau das hat sich nachher bestätigt, denn die Worte, die der Hans am Anfang gelesen hat, in Kapitel 42, die zeigen ja, dass der Hiob hier richtig vermutet hat. Denn Eliphas musste ein Opfer bringen, ja, für die drei. Und sie haben tatsächlich falsch beurteilt, eben an verschiedenen Stellen. Nicht grundsätzlich in allem, was sie gesagt haben, aber eben mindestens an den Punkten, die wir jetzt heute Abend betrachten. Wir heutigen Leser der Schrift wissen im Voraus, dass Gott recht hatte mit diesen Worten. Für ihn war es nur eine dunkle Vorahnung, ja, was er da eben im Kapitel 19 sagt. Denn er hatte ja zu dem Zeitpunkt mindestens noch keine Bestätigung Gottes für seine Aussage, aber sie hat eben doch gestimmt. Nun Kapitel 11. Der Zophar. Dort will ich die Verse 13 bis 20 lesen. Er sagt unter anderem, wenn du dein Herz richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn und lass Unrecht nicht wohnen in deinen Zelten. Ja, dann wirst du dein Angesicht erheben ohne Makel und du wirst unerschütterlich sein und dich nicht fürchten. Denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst ihrer gedenken wie vorübergeflossener Wasser. Und heller als der Mittag wird dein Leben erstehen, mag es finster sein. Wie der Morgen wird es werden. Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt, und du wirst Umschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Und du wirst dich lagern und niemand wird dich aufschrecken. Und viele werden deine Gunst suchen. Aber die Augen der Gesetzlosen werden verschmachten und jede Zuflucht ist ihnen verloren. Und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Ja? Und wir wissen ja aus Kapitel 2, dass genau das, was da am letzten steht, ja, das Aushauchen der Seele, das durfte der Satan nicht machen. Ja, er musste sogar seine Seele bewachen, so wie das im hebräischen Text dort steht in Kapitel 2. Ja. Aber der Zophar sagt, naja, wenn du dich so wieder zu deinem Gott zurückwendest, ja, dann wird wieder alles in Ordnung. Die Devise, wer schlecht ist, dem es schlecht geht und wer gut, dem es gut, dem geht es gut, das stimmt mindestens eben nicht immer. Das Beispiel von Psalm 73 hatte ich ja schon erwähnt. Vor allem ist aber Kapitel 11 eine indirekte Anklage, dass Hiob um eines widergöttlichen Lebens willen in Leiden gekommen ist. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung so. Das kann man nicht einfach so sagen. Und damit verunehren eben die Freunde mit ihren Aussagen Gott den Höchsten, obwohl ja eben grundsätzliche Wahrheiten in ihren Reden stehen, wenn man sie aus der Situation herausnimmt, aus der Geschichte und alleine für sich betrachtet. Und es ist daher für uns sehr wichtig, dass wir beim Beurteilen des Ergehens anderer Menschen, ob es nun Glaubende sind oder solche, die dem Glauben noch fernstehen, äußerst vorsichtig sind. Wir hatten Paulus Wort in 1. Korinther 4, Vers 5 ja deshalb bereits an den Anfang gestellt. Er warnt uns eindringlich, mit einer endgültigen Beurteilung zu warten, bis der Herr kommt. Und erst dann das Verborgene der Herzen ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und erst dann ist ein endgültiges, richtiges Urteil möglich. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt etwas beurteile, dann muss ich immer sagen, unter dem Vorbehalt, ja, dass Gott hier in der Situation, um die es jetzt da geht, ja, wenn da Gott die Finsternis mitbeteiligt hat, ja, dann weiß ich genau diesen Part nicht. Und ich weiß auch nicht, wie groß der Einfluss der Finsternis an der Stelle ist. Und deshalb muss ich umso vorsichtiger sein, wenn ich was beurteile. Im Verborgenen der Finsternis stecken die Aktionen der für uns unsichtbaren Welt. Fehlt dieser Teilaspekt, dann kommen wir, und dafür sind die Freunde Hiobs ein Beispiel, eben auf eine völlig falsche Fährte in der Beurteilung von Vorgängen auf unserer sichtbaren Ebene. Wir denken hier auch etwa an Johannes 9, ein Wort von gewaltiger Tragweite, Johannes 9, 1 bis 3. Da geht es um den Menschen, der als Blinder geboren wurde. Und als er, nämlich der Herr, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Das heißt, das sind selbst die Jünger in ihrem, judaistischen Gedankengut so weit gegangen, dass sie gedacht haben, ein Säugling könne während der Schwangerschaft der Mutter gesündigt haben, ja, oder die Eltern haben etwa gesündigt und deshalb kann einer blind geboren werden oder mit sonst einer Last, ja, mit einem Handicap, ja, mit Wassersucht oder was auch immer da passieren kann, auf die Welt kommen. Und der Herr Jesus muss ihnen sagen: Moment, Vorsicht, ja, können wir so nicht sagen. Noch einmal Eliphas in Kapitel 22, 1 bis 5. Hiob 22, 1 bis 5. Und Eliphas, der Themaniter, antwortete und sprach: Kann ein Mann Gott Nutzen bringen? Vielmehr selbst nützt der, sich selbst nützt der Einsichtige. Liegt etwa dem Allmächtigen daran, dass du gerecht bist? Oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Ist nicht deine Bosheit groß und deiner Missetaten kein Ende? Das ist eigentlich Hanebüchen, ja, sagt man im Schwäbischen, wenn man sowas von sich gibt. Und ich möchte jetzt natürlich, nachdem man keine Steine werfen, ja, ich habe womöglich auch schon solche Urteile von mir gegeben, ja, in der Vergangenheit, möglicherweise ohne, dass ich das wusste. Also nicht, dass er mich da falsch versteht, aber das ist einfach ein Unding, ja, das kann ich so nicht sagen. Die hier vorgetragenen Worte waren schwerlich Gott wohlgefällig. Hier in diesem Kapitel haben wir durch Eliphas wohl die am schwersten wiegenden Angriffe gegen den Hiob. War denn nicht gerade seine Vollkommenheit, das Meiden des Bösen, gerade das, was Gott Satan gegenüber hervorhebt? Ja, also ist doch die Aussage von dem Mann das krasse Gegenteil von dem, was Gott selber über den Hiob gesagt hat. War es denn nicht der allerhöchste Gott selber, der damit die Aufmerksamkeit Satans auf Hiob lenkte? Es war ja nicht der Satan, der gekommen ist, du, ich will mal deinen Knecht Hiob unter die Mangel nehmen. Sondern Gott hat doch gesagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ja, so rum war es ja. Ja. Das heißt, Gott hat es sogar provoziert, was da abgelaufen ist. Warum? Weil er den Rachgierigen, den Gesetzlosen zum Schweigen bringen wollte. Sehr wohl lässt sich Gott selber immer wieder seine 7000 übrig, zu jeder Epoche, in jeder Haushaltung, nicht nur um die Finsternis zum Schweigen zu bringen. Im Gegenteil benutzt er seine Heiligen, um seine Ordnungen und Lebensprinzipien an ihnen und durch sie darzustellen. Deshalb ist ja auch die Gemeinde ein ganz wichtiges Organ für unseren Gott. Ja, es ist ihm nicht egal, wie du und ich im persönlichen Leben wandelt, sondern Gott will ja einen Gewinn daraus ziehen, mit dem, was er mit uns macht, was er an uns macht. Und deshalb sind wir ihm ja auch wichtig. Sagt nicht der Paulus in seinem Gebet in Epheser 1, dass wir erkennen sollen, welches der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist? Ja, natürlich ist das ein Gedanke, den würden wir ja gar nicht denken, zu wagen, wenn uns das nicht gesagt würde. Sondern der Paulus sagt, Leute, ihr müsst mal dran denken, ihr seid praktisch das, was der Herr als Losteil für sich bekommt. Ihr seid das Losteil. Im 2. Korintherbrief sagt er irgendwo noch einmal, ich glaube gegen Ende, dass die Heiligen die Herrlichkeit des Christus seien. Ja? Und daran sieht man, dass das einfach nicht stimmt, was hier gesagt wird. Und schließlich ist auch der Hiob einer derer, die in anderen Teilen der Schrift gerade wegen ihres Lebenswandelns genannt werden, als Beispiel. Ja? Im Jakobus 5, vom Ausharren des Hiob habt ihr gehört, sagt der Jakobus dort. Und in Hesekiel 14, das will ich mal aufschlagen, das ist vielleicht weniger bekannt, in Hesekiel 14, Vers 12 und folgende, das sagt Gott durch den Hesekiel. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Treulosigkeit begeht, und ich meine Hand wieder dasselbe ausstrecke und ihm den Stab des Brotes zerbreche und den Hunger darin sende und Menschen und Vieh darin ausrotte. Das bedeutet, wenn also die Gesetzlosigkeit eines Landes mein Gericht herausfordert. Ja, also im Prinzip wird hier den Freunden Hiobs Gerechtigkeit widerfahren, ja, weil Gott sagt, wenn ihr böse handelt, dann kommt mein Gericht. Ja. Jetzt geht es aber weiter. Noah, Daniel und Hiob wären in demselben. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten, spricht der Herr Jahwe. Kann ich jetzt sagen, der Wert dieser Leute wäre null? Kann ich doch nicht sagen. Es ist doch offensichtlich Gott wichtig, dass diese Leute in dieser bösen Nation, die dann Gott richten würde, ja, eben nur sie davon kämen. Ja, als leuchtendes Beispiel. Und hat nicht der Abraham mit Gott, ja, mit dem Jahwe, mit dem Christus gerungen um Sodom und hat runtergehandelt auf 10 Gerechte. Das heißt, wenn in Sodom 10 Gerechte gewesen wären, dann hätte doch Gott um dieser Leute willen die ganze Stadt verschont. Also wäre das doch wichtig gewesen, dass es 10 Gerechte in Sodom gegeben hätte. Also ist es doch wichtig, dass du und ich Gott verehrend leben in diesem Zeitalter. Auch wenn dadurch die Welt praktisch gar nicht verändert wird, zumindest für uns sichtbar nicht. Musste nicht in 1. Mose 22 der Engel dem Abraham bekennen, dass er jetzt, nachdem er bereit war, Isaak, seinen einzigen Erben, den Verheißungsträger, zu töten, Gott wirklich fürchtet? Ja, dann war doch der Gehorsam Abrahams, sein Glaube für Gott etwas ganz Wichtiges, dass eben die unsichtbare Welt gesehen hat, dass der wirklich an Gott geglaubt hat. Ja, weil das konnten sie ja nur an etwas sehen, was der Abraham getan hat. Der Herr konnte klar in das Herz des Abraham schauen und den Glauben sehen, den er ihm selber gegeben hat. Ja, das konnte Gott, aber die Engel haben es nicht gesehen. Deshalb musste er etwas tun, um die zu überzeugen. Also hat doch Gott auch dieses Elend, ja, in das Abrahams Leben gebracht, den Sohn praktisch umzubringen, von dem er gesagt hat, dieser wird dich beerben. Also was völlig Widersinniges von ihm verlangt hat. Und deshalb kann diese Aussage dieses Eliphas nicht Gott wohlgefällig gewesen sein. Satan hatte ja Kapitel 1, 9 bis 11 ja gesagt, ist es umsonst, dass Gott Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Ja? Das ist das, was der Satan angemahnt hatte. Und er hat damit eigentlich Gott eine Schuld zugeschoben. Und hat gesagt, du bewirkst es ja, dass die so sind. Und er hat nicht damit gerechnet, dass Gott es schafft, dass es Leute gibt, die ihn eben um der Beziehung zu ihm willen, alles aus seiner Hand nehmen. Auch das Negative, das er dann um anderer Willen in ihr Leben bringt. Also ist doch das etwas, was Gott sehr wertvoll ist. Und ich denke, das ist wohl eine der schlimmsten Aussagen, die man über Gott machen kann. Ja? Dass man ihm etwas in die Schuhe schiebt, und zwar genau das Gegenteil von dem, was er im Positiven möchte. Erfolgsglaube wird Gott genau dann kündigen, wenn die fromme Handlung eben nicht durchgängig Segen, Erfolg und ein unproblematisches Leben bringt. Ja? Daran werden ja oft Mitläufer offenbar, ja? Dass wenn dann die Hitze kommt, dann ist plötzlich der Glaube fort. Oder der Glaube, den man geglaubt hat, er sei da. Und wird uns das nicht auch von manchen frommen Leuten gesagt, dass man nur richtig glauben müsse und eine ganz besondere Geistestaufe erhalten müsse, um dann in unserem Leben erfolgreich mit Gesundheit, Prosperität und Reichtum ausgestattet zu werden? Ja, es ist genau dieses, was man jetzt da Gott in die Schuhe schiebt, ja, und was Gott, so eben Gott nicht arbeitet. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, dann sind wir elender als alle Menschen. Das Wort ist zwar jetzt nicht genau in diese Situation reingeredet, aber das würde genau das ausdrücken. Ja, ich glaube, damit ich Erfolg habe in diesem Leben. Ja. Und das ist schlimmer Betrug. Paulus warnt die Korinther eben genau mit diesem Satz. Kapitel 23 möchte ich noch von Hiob lesen, und zwar 10 bis 17. Hiob 23, 10 bis 17. Denn er, Gott, kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen. An seinem Schritte hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich beobachtet und bin nicht abgebogen. Von dem Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Ja? Gott hat es mit seiner Beurteilung Satan gegenüber genau bestätigt. So will man das lesen. Hier. Doch er, Gott, bleibt sich gleich, und wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Und dergleichen ist vieles bei ihm. Darum bin ich bestürzt vor seinem Angesicht. Erwäge ich's, so erschrecke ich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige mich in Bestürzung versetzt. Denn nicht wegen der Finsternis bin ich vernichtet, noch weil Dunkelheit mein Angesicht bedeckt hat. Ja? Der Hiob kann also klar sagen, die Ursache des Problems, die kann nicht in mir liegen. Was war aber jetzt sozusagen das, warum der Hiob später Buße getan hat? Ja? Es war doch die Forderung Hiobs an Gott, ihm zu sagen, was der letzte Grund der Behandlung wäre, warum er in dieses Leiden gekommen ist. Das wollte er von Gott wissen. Und nachdem Gott dann von Kapitel 38 bis 41 zu ihm geredet hatte, dann hatte er erkannt aus diesen indirekten Antworten, die Gott ihm gegeben hat, hatte er erkannt, ich habe nicht das Recht, diese Frage meinem Gott zu stellen. Es reicht, dass ich ihn gesehen habe. Er hat sich mir geoffenbart. Wir dürfen das durchaus wörtlich sehen, ja, dass so wie Mose das Angesicht Gottes gesehen hat, hat auch der Hiob das Angesicht seines Gottes sehen dürfen, nämlich den Christus, von dem er ja in Kapitel 19 dieses gewaltige Zeugnis ablegt. Ja. Er hat Gott gesehen und hat er gemerkt, Moment mal, ich habe jetzt eine Grenze überschritten. Ich darf von meinem Gott nicht fordern, dass er mir in allem Rechenschaft gibt. Weil das würde seine Souveränität verletzen. Genau das hat er erkennen müssen. Aber das war ja keine Sünde. Ja, weil sonst hätte Gott ja am Ende sagen müssen, jetzt opferst du mal für dich und dann für deine Freunde. Ja? Aber Gott hat gesagt, du musst für deine Freunde opfern. Und als der Hiob für seine Freunde gebetet hatte, lesen wir dann später in den anschließenden Versen ab Vers 11, da hat er den Hiob angenommen und die Freunde natürlich auch, ja, durch das stellvertretende Opfer, das er gebracht hat. Und wir haben jetzt in den Versen in Kapitel 23 gesehen, wie nahe der Hiob an der Erkenntnis seiner Situation ist. Und es zeigt auch, dass er ein geisterfüllter Mann gewesen sein muss, weil sonst kommt man nicht auf solche Gedanken. Und er hat erkannt, dass Gott selber die Verantwortung für alles übernommen hat, was eigentlich das Geschöpf Satan über seinen Knecht Hiob gebracht hat. In Kapitel 31, 35, 36 spricht er vorahnend von der Klageschrift, die sein Gegner geschrieben hat. Auch die Verse möchte ich noch vorlesen, zu der als Kommentar zu der Aussage des Eliphas. Kapitel 31, 35 und 36. Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Und die Klageschrift, welche mein Gegner geschrieben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen, sie mir umbinden als Krone? Nach diesen Versen muss ihm sehr bewusst gewesen sein, dass die Ursache seiner Situation nicht in seinem all dem vorausgehenden Verhalten begründet war. Und interessant ist an den Argumenten Satans, dass er ja nicht irgendwelche Verfehlungen Hiobs genannt hat. Ja? Der Satan hat ja nicht so gut gesagt, guck mal, da ist eine Situation, da hat er sich gegen dich gewandt. Und da ist noch eine und da noch eine. Ja? So wie die Schrift etwa über die Sünden Davids redet. Ja? Batseba, Volkszählung, die beiden großen Dinge, ja, die wir alle genau kennen. Der Satan hat ja in der Weise gar keinen Vorwurf gemacht, sondern er hat gesagt, du bist schuld. Ja, indem du ihn eingezäunt hast, ja, und ihm alles gegeben hast. Ist auch interessant, daran zu denken. Und er hat gesagt, wenn du dem das wegnimmst, dann ist das ganze Vertrauen, das er auf dich setzt, dahin. Und das war auch eben diese große Verfehlung auch Satans. Kapitel 29, 1 bis 5 möchte ich noch lesen zu Hiob. Kapitel 29, 1 bis 5. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach, O, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupte schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife, eigentlich heißt es meines Herbstes, also er war irgendwie im Glauben, im Vertrauen auf Gott gewachsen, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelte waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knaben rings um mich her. Ja, das ist das, was der Hiob empfunden hat. Und da, in diese Situation rein, hat ihn dieses Gerichtshandeln Gottes getroffen. Schon damals war Finsternis auf der Erde, denn Satan ist der Fürst dieses Kosmos, der Gott des gegenwärtigen Äons. Und man braucht schon immer das Licht Gottes, ja, um seine Offenbarung in der Dunkelheit des Weges zu finden. Und in diesem Lichte ist der Hiob offensichtlich gewandelt und deshalb konnte er auch solche Gedanken äußern, wie wir sie vorhin gelesen haben. Nur noch wenige Sätze, bin gleich am Ende, zum Elihu. Der war ja in den Tadel Gottes dich explizit einbezogen, aber wir finden auch bei ihm Aussagen, die Gott so bezüglich Hiobs Situation schwerlich wohlgefällig sein konnten. Dazu will ich bloß ein Beispiel nehmen, Kapitel 32, Vers 1 bis 3. Und jene Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, der Sohn Barakeels des Busiters, vom Geschlechte Ram. Sein Zorn entbrannte wieder Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Und sein Zorn entbrannte wieder seine drei Freunde, darum, dass sie keine Antwort fanden und Hiob verdammten. Es gibt Fragen, auf die gibt es aus der Erfahrung, die mag so reichhaltig sein, wie sie will, keine stimmige Antwort. Weil ihnen ein souveränes Handeln Gottes zugrunde liegt, eben eine solche von ihm ersonnene Absicht, die nur durch eine Offenbarung sichtbar werden konnte. Wenn überhaupt in diesem Leben. Letztlich gilt, was Paulus in 1. Korinther 13, 9 und 10 sagt. Und das ist jetzt auch etwas, was wir mitnehmen wollen, unter anderem von heute Abend. 1. Korinther 13, 9, 10 und 12. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen oder prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Vers 12. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel undeutlich oder im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist unser Wissen lückenhaft oder nicht umfassend genug. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Erkennen im göttlichen Sinn heißt ja hier auch, alle vorhandenen sichtbaren und unsichtbaren Informationen im Zusammenhang sehen können. Ja, das heißt ja auch erkennen. Nicht nur, ja, dass da was gezeugt wird, ja, sondern erkennen eben eine Zusammenschau von dem zu haben, das ich beurteile. Und der Herr Jesus hat seine Jünger nicht umsonst gelehrt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Bemerkenswert ist, dass er nicht sagt, nichts mehr fragen, sondern nichts. Warum? Weil dann meine Erkenntnis genau so geworden ist, wie die der Herr jetzt über mich hat, über mein Leben, auch über das Leben meines Bruders und Schwester neben mir, auch der Menschen, mit denen ich Umgang habe im Alltag. Das wird dann alles geoffenbart sein. Kapitel 32, Vers 12. Noch was von dem Elihu. Da steht: Und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch, und siehe, keiner ist unter euch, der hier widerlegt, der seine Antworten, deine Reden beantwortet hätte. Ich kann doch nicht praktisch mit dieser vorgefassten Meinung drangehen, ich muss den Hiob widerlegen. Einerseits hat er sich darüber aufgeregt, ja, dass die Freunde, die anderen, den Hiob verdammt hatten. Aber jetzt geht er einfach mit dem Ansatz los, wie die Freunde vorher, indem er sagt, da muss was verkehrt liegen. Und er muss widerlegt werden. Ja. Das ist auch vor Gericht zum Beispiel sicherlich kein guter Ansatz, dass man einfach hergeht und sagt, der ist sowieso schon schuldig. Ja. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir möglichst viel Verdammungswürdiges da finden. Sondern der Richter muss ja abwägen, ja, wie weit geht die Schuld, ja, was kann ich an mildernden Umständen anrechnen und so weiter und so weiter. Ja. So muss ich ja da vorgehen. Aber er geht von vornherein darauf aus, der hier muss verdammt werden, ja. Er muss gerichtet werden mit seiner Aussage. Kapitel 33, 9 bis 11. Da wirft er dem Hiob vor, er habe gesagt, ich bin rein ohne Übertretung. Ich bin makellos und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten wider mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade. Und genau das hat er hier generell so nicht gesagt, sondern er hat gesagt, das, was ich gerade erlebe, hängt nicht mit einer besonderen Schuld in meinem Leben zusammen. Ja? Er sagt zum Beispiel in Kapitel 9, um dieses Wort des Elihu zu widerlegen, Kapitel 9, 1-4, und Hiob antwortete und sprach, wahrlich, ich weiß, dass es also ist. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und das zeigt doch davon klar, eine absolute Gerechtigkeit vor Gott, die kann ich gar nicht bringen. Ja? Also geht es nicht um die absolute Gerechtigkeit, sondern um das, was jetzt das Gericht, das scheinbare Gericht ausgelöst hat. Ja, darum geht es. Und deshalb muss ich natürlich auch sagen, hat der Elihu hier Dinge gesagt, die gehen einfach nicht. Ja? Was wollen wir als Zusammenfassung mitnehmen? Wir haben jetzt versucht, Aussagen der Freunde Hiobs auf das Kriterium hin anzusehen, ob sie von Gott geziemen geredet waren oder nicht. Möge der Herr wirken, dass wir als Konsequenz immer vorsichtiger werden in unserem Bewerten von dem, was wir sehen und hören. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort auch viele schwierige Kapitel gegeben hast, wo wir uns hinein versenken müssen, um eine Klarheit zu bekommen. Und du siehst auch unser Leben, dass es eben auch schwierig ist, manchmal unser eigenes Leben zu beurteilen, wie viel mehr auch das unserer Brüder und Schwestern oder noch weniger das von denen Menschen, die mit dir noch nicht in Verbindung sind. Gib da mir und uns allen die Gnade, dass wir uns Weisheit schenken lassen, jeweils in den Situationen, wo es darum geht, Beurteilungen abzugeben, sei es für uns selber nur oder im Gespräch oder bei Problemen, wenn wir anderen Menschen helfen wollen in ihrer Not. Dazu gib du Weisheit. Hab Dank, dass sie in deinem Wort vorhanden ist und dass du auch Weissagung schenkst, wenn wir sie brauchen. Und so gib, dass auch ich, dass wir alle immer wieder in dieser Beziehung, in deiner Abhängigkeit uns bewusst sind. Amen.
Ich hoffe, lieber Alter, dir ist es recht, wenn ich den Text von morgen früh lese. Es ist ein Text, der mich am Anfang meines Lebens, Glaubenslebens, fürchterlich geärgert hat. Über Jahre hin. Ich lese ihn. Philipper 2, Vers 12 bis 16. Philipper 2, 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird, nach seinem Wohlgefallen. Es war eine Zumutung für meinen Verstand. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ich wünsche gutes Nachhausekommen, eine gute, erholsame Nacht. in etwas Kühle hoffentlich und morgen ein gutes hierher gelangen.